Dieses Lied, was wir eben gesungen haben, ist bei uns im Mai Monatslied gewesen. Aber ehrlich gesagt, so beeindruckt, wie ich von eurem Gesang hier bin und der Musik, war ich bei uns nicht ganz, muss ich gestehen. Wir haben einen Posaunenchor und in unserer Gemeinde ist das alles ein bisschen kleiner als hier bei euch und ein bisschen bescheidener, zumal wir in einer alten Kirche von 1236 Gottesdienst feiern. Euer beeindruckender Raum hier ist dagegen etwas ganz anderes. Vielen Dank für die tolle Begleitung, für die tolle Musik. Danke, dass wir hier sein können. Meine Frau sitzt dort hinten und mancher kennt uns. Ich darf eigentlich auch nur sagen, es ist genau das, was wir eben gesungen haben, das mich hier vorne stehen lässt und das uns überhaupt bestehen lässt. Ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen von euch geht. Es ist die Gnade Gottes, mehr nicht und weniger auch nicht. Und ich möchte beginnen mit einem Wort, das nicht wirklich direkt mit dem Thema zu tun hat, nämlich mit dem Wort von Jesus aus Johannes 17, wo Jesus sagt, wo das hohe priesterliche Gebet von Jesus uns aufgeschrieben ist. Und Jesus sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die durch mein Wort an mich, durch ihr Wort, durch das Wort der Jünger an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Das ist ja so ein bisschen das Problem der Gemeinde Jesu weltweit, sage ich mal. In unserem Land vielleicht ganz besonders und hier in Sachsen mehr als bei uns in Mecklenburg und in Baden-Württemberg nochmal extra, dass die Gemeinde Jesu sich so aufsplittet. Jeder hat irgendeine besondere Wahrheit und wir haben so viele Abspaltungen und Zersplitterungen in der Gemeinde Jesu. Und das Hauptanliegen von Jesus, das haben wir eben gehört, auf dass sie eins seien. Eins seien in dem, was wirklich trägt, in dem, was wirklich uns zusammenhält oder was uns zu ihm hinbringt und was uns bei ihm hält, die Gnade Jesu insgesamt. Die Einheit im Geiste Jesu ist der erste kurze Grundgedanke, den ich nennen wollte. Das andere aber ist das, was das Thema heute sein soll, warum Jesus allein, warum ausgerechnet Jesus? Was ist mit Jesus so besonders, dass wir sagen, das ist die Essenz des Glaubens, das ist das Wichtigste am Glauben überhaupt? Pastor Wilhelm Busch wurde immer mal wieder gefragt, warum redet der immer wieder von Jesus? Warum reden Sie immer wieder von Jesus? Wovon denn sonst? Wovon denn sonst sollten wir reden? Und ich habe im Blick auf den Psalm, den wir eben gehört haben, nochmal gedacht, es ist wie Paulus schreibt, als er im Römerbrief Kapitel 5, 5 bis 8 eigentlich, Römer 8 war glaube ich erst vorgesehen, Marco, ist das wahr? Römer 8, das kann ich nur dann nochmal zitieren. Im Römerbrief malt Paulus uns sozusagen ein Bild vor Augen, eine Szenerie vor Augen, in der wir vor Gott als dem Richter stehen. Und Paulus sagt, wir stehen irgendwann alle, früher oder später, und wir wissen nicht wann, vor dem Richter der Welt, vor Gott. Und dann kommt der Ankläger, dann kommt der, der uns verklagt und sagt, der hat aber das und das und das getan. Und das ist des Todes wert. Da kann er niemals in den Himmel kommen damit. Mit der Schuld, mit der Sünde, egal was es ist, und wenn es die kleinste ist oder die größte, kannst du nicht zu Gott kommen. Und dann sagt Gott, so ist es, du kannst nicht in mein Reich kommen. Und dann steht neben mir der Anwalt, dann steht neben mir der gesagt hat, ich bin für Johannes Holmer, ich bin für Marco, ich bin für wen auch immer am Kreuz gestorben. Und deshalb, Vater, deshalb steht er hier und ich neben ihm, weil er sich auf mich bezogen hat, weil er sich auf mich berufen hat und gesagt, ja, Herr, das nehme ich in Anspruch. Deswegen kann ich hier stehen vor Gott und kann von Schuld befreit vor Gott stehen. Nur deswegen. Sonst könnte ich Gott nicht unter die Augen treten, wenn ich diesen Anwalt nicht hätte. Darum ist Jesus so unglaublich wichtig. Er ist das Wichtigste überhaupt. Und eine Kirche, die Jesus aus den Augen verliert. Und ich habe heute Morgen in Niederlungwitz, bei euch heißt das ja alles Witz hier und Lung und Würsch und ich weiß nicht was so. Da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Da habe ich dies schon mal so erwähnt. Es ist Gottes Gnade, die uns stehen lässt vor Gott, die uns die Möglichkeit überhaupt gibt, Gott vor die Augen zu treten. Ansonsten hätten wir überhaupt keine Chance. Ansonsten hätten wir keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Ich glaube, dass Jesus schon damals wusste, dass die Gemeinde Jesu das oder in der Gefahr steht, das aus den Augen zu verlieren. Deshalb sagt er auch, dass sie alle eins seien in diesem Glauben, in dieser Liebe Jesu Christi. Und dann hat Jesus gesagt, und das habe ich heute Morgen, das meinte ich, was ich heute Morgen erwähnt habe, dann hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und das ist vielleicht die zentralste Bibelstelle überhaupt, die wichtigste Bibelstelle überhaupt. Ich bin der Weg, nicht irgendein Weg, nicht alle Wege oder viele Wege führen nach Rom oder nach Dorf Chemnitz, vielleicht ein paar Wege, nicht alle, aber manche Wege. Aber zu Gott führt nur dieser eine Weg. Und das ist das Drama unserer Zeit, dass die Kirchen weithin das aus den Augen verloren haben und das nicht mehr sehen, nicht mehr kennen und nicht mehr wissen, auch nicht mehr kennen wollen, weil das ja intolerant, radikal, einseitig, was weiß ich was ist. Und ich habe das heute Morgen gesagt, also einerseits die Jünger oder von den Jüngern heißt es in Johannes 6, das ist eine harte Rede, so sagten sie untereinander. Wer kann das noch hören? Wer kann das ertragen, diese Einseitigkeit, diese Klarheit, diese Intoleranz, was auch immer man nehmen will? Und dann sind viele von den Jüngern, keine Ahnung, was das für Jünger waren, das steht da nicht, von ihm weggelaufen, haben sich von ihm getrennt, haben sich von Jesus losgesagt und haben gesagt, das halten wir nicht mehr aus, das werden wir nicht länger tolerieren, wir gehen weg. Und Jesus, was sagt er? Er sagt zu seinen Jüngern, zu seinen 12 Leuten, vielleicht waren noch ein paar Frauen dabei, das wissen wir nicht, die ja oftmals Maria, Magdalena und so weiter, die da immer mal dabei waren, da sagt Jesus, wollt ihr nun auch weggehen? Da sagt Jesus nicht, bitte, bitte bleibt doch bei mir, sondern Jesus sagt, ihr wisst, was ihr von mir habt. Ihr wisst, was ihr an mir habt. Ihr wisst, dass ihr euch auf mich beziehen könnt, wenn ihr zu Gott kommen wollt. Und nun überlegt selber, wollt ihr das verlassen? Ihr könnt es. Ich stelle euch vor die Wahl. Ihr könnt sagen, wir gehen auch. Das legt er ihnen sogar so vor und so fast in den Mund. Und Jesus und Petrus antwortet, ihr wisst das vielleicht. Petrus antwortet, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der, der allein uns retten kann. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, dass du der Messias bist, dass du der bist, auf den unser Volk schon so lange wartet und allein in der Lage ist, uns zum Vater im Himmel zu bringen. Ich weiß nicht, ob die Jünger, ob der Petrus das in der Tiefe erfasst hat zu der Zeit. Das war Johannes 6. Jesus hat dann später dieses Wort erst gesagt, dieses fundamentale Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe in der Kirche manches Mal Diskussionen über dieses Wort gehabt, wo man sagte, das kann man so nicht hören. Das ist nicht in unserer Zeit nicht mehr vermittelbar. Und ihr wisst das sicher auch, wie das mit den Kirchentagen zum Beispiel ist. Da sagt man, die Juden haben ihren eigenen Zugang zu Gott, die Moslems auch. Und wir reden mal lieber nicht so viel von Jesus, weil das alles so zu deutlich ist und zu klar ist. Aber es ist nicht wahr. die Juden haben auch nicht ihren eigenen Zugang zum Vater. Die messianischen Juden werden beim Kirchentag nicht mehr zugelassen, weil der interreligiöse Dialog dadurch gestört werden würde. Das ist die Begründung dafür. Und dann lässt man sie draußen, außen vor, sie dürfen als Gruppe bei einem Kirchentag nicht dabei sein. Haben sie einen eigenen Zugang? Sie haben nur den eigenen Zugang, nämlich den Juden Jesus. Und wir müssen ihnen Jesus genauso verkündigen, wie wir ihn unter uns verkündigen müssen. Die Juden brauchen Jesus ganz genau für die Rettung, wie wir auch. Und da kann die Kirche nicht herkommen und sagen, sie haben ihren eigenen Zugang, die brauchen Jesus nicht. Die kommen ja irgendwie durch die Gesetze, durch was weiß ich, durch den Pentateuch, die fünf Bücher Mose und so weiter zu Gott. Nein, kommen sie nicht. Jesus war Jude und hat zu den Juden, er hatte nur Juden vor sich zu der Zeit, gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, niemand, auch nicht die Juden. Denn durch mich, nur durch mich kommt ihr zu Gott. Nur durch mich könnt ihr zum Vater finden. Das hat er zu Juden gesagt. Wie kommen wir dazu, heute das ganz anders zu sagen? Petrus und wir haben zu Hause im Bibelgesprächskreis gerade so die Apostelgeschichte uns zu Gemüte geführt. Bis Kapitel 17 sind wir schon gekommen, ein paar Kapitel sind noch. Und da lesen wir am Anfang, Kapitel 4 oder so war das, glaube ich, wo Petrus und Johannes, glaube ich, waren es, vor den Hohen Rat zitiert worden sind. Und es ist ihnen verboten worden, von Jesus zu reden. Und da haben sie direkt im Hohen Rat, also vor den Richtern dieser Welt, ihrer Welt damals, haben sie direkt geantwortet, von wem sollten wir denn sonst reden? Wir können es ja nicht lassen. Wir können es nicht lassen. Ihr könnt uns verbieten, was ihr wollt, aber es geht gar nicht, dass wir nicht von Jesus reden. Von dem zu reden, wovon wir und womit wir leben. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das waren keine theologischen Grundwahrheiten, die sie da verkündet haben, sondern das, was sie mit Jesus direkt erlebt haben. Wir können es nicht lassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es geht nicht. Es ist die DNA der Gemeinde Jesu. Das werden wir morgen Abend vielleicht nochmal ausführlicher hören. Es gehört zur DNA der Gemeinde Jesu, der Christen, der Kinder Gottes in dieser Welt, von Jesus zu reden. Von wem denn sonst? Ich habe gerade in IDEA eine Diskussion gelesen. Ich weiß nicht, wer von euch IDEA liest und in der letzten oder vorletzten Ausgabe, glaube ich, eine Diskussion zwischen einem katholischen Theologen, Johannes Hartl, ein bisschen umstritten bei manchen und so, der aber tatsächlich die Rede von Jesus und die biblisch-historische Theologie vertreten hat und dann einen Vertreter der EKD für Weltanschauungsfragen. Die beiden haben sich sozusagen gestritten zwischen liberaler Theologie, also da gibt es verschiedene Schattierungen natürlich in der Auslegung historisch-kritische Forschung und wie sie das alles nennen. Wir sind ja als Theologen, als kirchliche Theologen in all dem ausgebildet worden und das war dann teilweise nicht anders. Wir mussten das lernen, ganz klar. Wir mussten lernen, das ist ja alles nicht so gewesen, wie es da in der Bibel steht und so weiter. Parallel haben wir Unterricht, haben wir Vorlesungen gehabt in Marxismus-Leninismus an der Uni in Leipzig. Also das war schon vor 500 Jahren, also so Ende der 70er, Anfang 80er Jahre war das. Und da hat uns der Dozent für an der Uni in Leipzig, ich habe selber am theologischen Seminar in Leipzig studiert, an der Uni, der musste uns Marxismus, Leninismus, der tat mir richtig leid, musste uns das beibringen und erzählte uns, wir bringen den Himmel auf Erden im Kommunismus. Wenn der Sozialismus, die Älteren unter uns kennen das noch, wenn der Sozialismus vollendet ist, dann kommt der Kommunismus und dann haben wir den Himmel auf Erden. Hirngespinste, die sie uns da vor Augen haben, der tat mir richtig leid, dass der das da sagen musste. Ich weiß nicht, ob er da selber dran geglaubt hat oder nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war das natürlich ein Trugschluss erster Güte. Aber die Theologen, die Theologieprofessoren und Doktoren und so, die haben uns dann erzählt, das mit der Auferstehung, das ist alles nicht so gewesen. Die Auferstehung, wir glauben schon an die Auferstehung, wir haben nämlich habe ich heute noch so richtig im Blick das Ganze oder im Gedächtnis, haben wir einen, ich glaube, es war kurz nach Ostern oder so, ein Ostergottesdienst, da ging es um die Auferstehung. Da hat der Dozent, der uns in der Vorlesung über das Neue Testament erzählt hat, dass mit der Auferstehung alles nicht so passiert, der verkündigte da von der Kanzel, Jesus ist auferstanden. Und alle glaubten, der glaubt das. Aber hinterher oder vorher hat er uns erklärt, der ist nur in dem Sinne auferstanden, dass wenn wir von ihm reden, dann lebt er wieder neu auf. Also da sagte man so ganz wissenschaftlich, ins Kerygma hinein ist er auferstanden. Also in die Predigt hinein, wenn wir von ihm reden. Wenn wir predigen, dann lebt Jesus wieder auf. Das war deren Ansicht von Auferstehung. Also an die Auferstehung Jesu haben sie nicht wirklich geglaubt. Mit der Jungfrauengeburt, da brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Also das heißt, es ist schon ein Problem mit dieser historisch-kritischen Theologie. Und dann wurde das in dieser Diskussion schriftlich, kann man nachlesen in Idea, ging es also um diese entweder biblisch fundierte Theologie, die Johannes Hartel dort vertreten hat, bei allem, was er vielleicht vom Katholizismus da auch mit was da mitschwingt bei ihm. Aber da hat er es sehr deutlich vertreten, die biblische, wenn wir so wollen, eine historisch-biblische, nicht historisch-kritische Theologie. Und der andere vertrat dann das andere und dann kam sie auch auf die Auferstehung und so weiter. Und dann sagte dieser EKD-Theologe, sagte der, ja, es kommt ja nicht so wirklich darauf an, dass das wirklich passiert ist. Das sagt jemand, der die Bibel kennt und der genau weiß, dass Paulus gesagt hat, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir alle nach Hause gehen, dann könnten wir hier verschwinden und sagen, ist nett gewesen und jetzt gehen wir wieder nach Hause und gehen zur Tagesordnung über. Alles andere ist ja eh bloß Humbug. Paulus sagt, dann wären wir die Blödesten, die Dümmsten von allen Menschen, wenn wir an diese Auferstehung Jesu glauben würden, die doch nicht passiert ist. Nein, es ist essentiell, dass es passiert. Es ist essentiell, dass Jesus für uns gestorben ist. Und nichts könnte wichtiger für uns und unser Leben im Glauben hier und jetzt sein und für die Ewigkeit erst recht. Nichts könnte wichtiger sein, nichts könnte uns wichtiger werden als das. Und Martin Luther, ihr kennt das und damit will ich dann eine kurze Einteilung machen. Wie lange habe ich Zeit? Naja, ich will euch mal die vier Punkte, die Martin Luther dazu gesagt hat. Ihr kennt wahrscheinlich die vier oder eigentlich drei, aber zusätzlich Christus, die vier Soli der Reformation, die er formuliert hat. Soli, sola gratia, sola scriptura, sola fides und solus Christus, also allein Christus. Diese vier, allein die Gnade, davon haben wir gesungen eben. Nur die Gnade ist es, die mich zu Gott hinführt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vielen Dank. Sola gratia, sola scriptura, also nur die Schrift und die Schrift, wie sie da ist und nicht, wie ich sie gerne hätte oder wie ich sie mir zurecht mache. Sola fides, allein der Glaube, allein, dass ich an Jesus glaube, dass ich ihm vertraue, ist die Essenz des Glaubens und natürlich insgesamt zusammengefasst in solus Christus, also Jesus Christus. Luther war ja ein Verfechter des Katechismus und deswegen hat er die Grundfragen des Glaubens immer in solche kernigen Sätze zusammengefasst. Ich denke, das ist es, was wir als Gemeinden in dieser Welt zu vertreten und zu verkündigen haben, dass wir immer wieder sagen, die Essenz des Glaubens sind nicht irgendwelche Nebenfragen, sind nicht irgendwelche Sachen. Ich sag mal ein kleines Beispiel von meinem Vater. Mancher von Ihnen und euch kennt ja meinen Vater vielleicht von hier oder da. Der war Bibelschulleiter an der Bibelschule in Falkenberg in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends. Also es ist tatsächlich schon 500 Jahre her ungefähr. Und da hat er eine Zeit gehabt, wo er zum Beispiel gesagt hat, das hat er wirklich auch so vertreten und so gemacht, Männer, die jungen Bibelschüler und so, dürfen keine langen Haare haben. Also heute ist das eigentlich egal, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau, die meisten haben freiwillig kürzere Haare, aber wer lange Haare hat, der durfte da nicht zur Bibelschule. Da war einer zum Glauben gekommen in Gräfenhainichen, der ist später in Russland Bischof geworden, der war zum Glauben gekommen und hatte eine Mecke bis hier. Und der durfte so nicht in der Bibelschule antreten. Der musste die sich stutzen lassen, also bis eigentlich normalerweise bis kurz über die Ohren. Ich glaube, der hatte sogar ein bisschen länger, das war dann noch irgendwie geduldet. Das sind so Fragen, die hat Vater nachher später als Nebensächlichkeit selber eingeordnet. Er hat gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Das gibt so Sachen, wo wir von unseren Traditionen herkommen. Oder unser ältester Sohn ist in einer russlanddeutschen Gemeinde zu Hause und da dürfen Frauen partout nur mit Rock erscheinen. Und wer eine Hose anhat, der hat da nichts in der Gemeinde zu suchen. Das sind so Fragen, die kommen aus der Tradition, die sind vielleicht auch von der Tradition her wichtig gewesen zumindest. Aber wenn das Ausschlusskriterium für eine Gemeinde ist, dann kann man nur noch sagen, worauf kommt es denn eigentlich an? Wir lieben diese russlanddeutschen Gemeinden, aber das sind so Sachen, wo man sagen muss, Leute, bezieht euch wieder neu auf die Bibel, bezieht euch wieder neu auf das, was wirklich die Essenz des Glaubens ist. Darum muss es gehen. Darum muss es gehen, worauf unser Glaube tatsächlich basiert. Nicht auf kurzen oder langen Haaren, nicht auf irgendwelchen anderen Nebensächlichkeiten. Ich weiß, als ich jung war, da durfte man unter keinen Umständen so in der Disco gehen oder irgend sowas. Das war auch schon Ausschlusskriterium und so. All solche Sachen sind nicht das, was uns die Bibel vorlegt, sondern die kommen aus der Tradition und sind oftmals berechtigt und oftmals gut und wichtig und so weiter, aber eben als Nebenfragen des Glaubens. Eines dieser Soli ist Sola Scriptura, das Wort Gottes allein. Wir haben bei diesem Streitgespräch von Idea das gesehen, wer es nochmal nachliest, sollte das ruhig tun. Wissenschaftliche Theologie ist zwar schön und gut, aber kann uns niemals zu Jesus führen, kann uns niemals zu Jesus bringen. Paulus hat generell gesagt, wenn nur Christus verkündigt wird, so will ich mich darüber freuen und werde mich auch weiterhin daran freuen, Philipper 3. Und wenn ich schon mal von Luther gesprochen habe, dann hat Luther gesagt, das Wichtigste am Glauben, das Wichtigste an der Theologie, das Wichtigste an der Verkündigung ist das, was Christus ausmacht, was Christum treibet, hat er gesagt. Und er hat gesagt, die wichtigste Frage in meinem Leben, in Luthers Leben, war die, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie komme ich in den Himmel? Ganz einfach. Und ich habe das schon gesagt von dieser Gerichtsverhandlung her, die Paulus im Blick hat. Wie komme ich in den Himmel, indem ich mich auf den Anwalt Jesus beziehe? Allein aus Gnade, Römer 5, allein aus Glauben, Römer 6. Wir können das alles in der Bibel nachlesen. Du kannst dir die Gnade, die Vergebung und die Annahme Gottes nicht selber zusagen. Die kannst du dir auch nicht verdienen, sondern die musst du dir zusagen lassen, zusprechen lassen von einem Seelsorger, von Gott selber, letztendlich von Gott selbst. Natürlich läuft das meinem Stolz, meinem menschlichen Stolz entgegen. Natürlich ist es klar, ich kann so mir das nicht einreden, das kann ich tun, wenn ich das will. Aber in meinem Stolz werde ich mir sowas doch nicht einreden lassen, werde ich nicht sagen, ich kann nur auf Gottes Gnade bauen, sondern da werde ich versuchen, auf meine Klasse zu bauen, darauf, dass ich so gut bin, wie ich eben bin. Nein, der einzige Weg zu Gottes Thron führt über Jesus, nur über Jesus, Jesus, Gottes Sohn. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Song kennt. Das ist ein kleines Lied. Kennt ihr das? Der einzige Weg zu Gottes Thron. Vielleicht können wir das mal kurz singen. Wir haben nachher noch ein Lied, das ihr vorbereitet habt. Ich habe einen herrlichen König, aber vielleicht können wir das mal kurz singen. Der einzige Weg zu Gottes Thron führt über Jesus, nur über Jesus, Jesus, Gottes Sohn. Ich singe das mal kurz vor. Ich will mich jetzt nicht als großen Sänger deklarieren, aber ihr werdet es schon mitkriegen und dann könnt ihr das ganz leicht mitsingen. Der einzige Weg zu Gottes Thron führt über Jesus, nur über Jesus, Jesus, Gottes Sohn. Versucht mal einfach mitzusingen, okay? Der einzige Weg zu Gottes Thron führt über Jesus, nur über Jesus, Jesus, Gottes Sohn. Nochmal, dann haben wir es drin und das ist Johannes 14, Vers 6. Der einzige Weg zu Gottes Thron führt über Jesus, nur über Jesus, Jesus, Gottes Sohn. Und vielleicht können wir jetzt gleich noch das andere Lied anschließen. Danach habe ich noch ein paar kleine Gedanken und dann bin ich auch schon fertig. Ich habe einen herrlichen König. Habt ihr das hier auf der Leinwand? Genau. Ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden und stünd ich allein auf dem Plan. Jesus, oh Jesus, nur du, das kommt dann als Refrain. Vielleicht, wir kriegen es mit dem Klavier begleitet. Super. Vielen Dank. Solus Christus, allein Jesus, allein die Gnade, allein der Glaube. Das alles hat Luther auf die Tagesordnung geschrieben. Es ist aber die Tagesordnung von Paulus. Es ist das, was wir im Evangelium, was wir im Römerbrief ganz besonders, aber auch in den anderen Briefen finden. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben. Durch die Gnade, nicht durch meine Klasse, nicht dadurch, dass ich so gut bin, nicht dadurch, dass ich mich selber rechtfertigen könnte oder sowas. Ich kann das versuchen, vor Gott werde ich mich nicht rechtfertigen können. Deshalb ist Jesus in die Welt gekommen, um nichts anderes zu erreichen. Deshalb ist er am Kreuz gestorben, um mich zu rechtfertigen vor Gott, vor dem Vater im Himmel. Kommt her zu mir alle, sagt Jesus, Matthäus 11, Vers 28, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch abmüht und immer besser werden wollt und es nicht hinkriegt. Ich will euch Ruhe, ich will euch Frieden geben. So leben wir von seiner Gnade, so leben wir von seinem Frieden oder in seinem Frieden. Und so wollen wir dafür leben, dass auch viele in unserer Umgebung, diesen Frieden finden, denn dazu hat er uns gesandt. Und deswegen der letzte Gedanke, eine aufregende Nachfolge Jesu. Also das erste war die Einheit im Geiste Jesu, Jesus allein, Solus Christus, und die aufregende Nachfolge. Meine Frage dabei in diesem Zusammenhang ist die, ist uns das noch klar? Ist uns das noch deutlich, dass wir sozusagen auf revolutionärem Boden leben? Ist es uns tatsächlich noch eine Aufregung wert, dass wir allein durch den Glauben, allein durch die Gnade Gottes gerettet werden können für Zeit und Ewigkeit? Ist es wirklich noch aufregend für mich? Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht oder überhaupt so. Wenn wir morgens unsere Bibel aufschlagen, ist es noch aufregend, mit Gott zu leben? Ist es aufregend, mit dem Schöpfer der Welt Kontakt zu haben? Und das durch seinen Sohn Jesus? Reißt es mich wirklich noch vom Hocker, dass Jesus für mich am Kreuz auf Golgatha elendiglich zugrunde geht? Oder ist uns das selbstverständlich geworden? Ist das so geworden, dass wir sagen, darüber kann man zur Tagesordnung übergehen? Ist ja alles schön und gut und dann war es das auch. Und dann lesen wir im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann heißt es dort, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Ist das für mich noch aufregend? Ist das für mich noch so viel wert, dass ich sage, Herr, ja, dir möchte ich nachfolgen, für dich möchte ich mit allem, was mir zur Verfügung steht, da sein. Ich möchte in dieser Welt für die Menschen um uns herum ein Segen sein. Ich weiß nicht, wer von euch das Lied kennt, werden wir jetzt nicht auch noch singen, sondern ich will es bloß ganz kurz zitieren. Freigemacht von Schuld und Strafe, freigemacht und völlig rein. Ein Lied aus der Erweckungszeit auch, ja. Ich wünsche es uns allen, ich wünsche es mir für immer und alle Zeiten und ich wünsche es euch allen, jedem Einzelnen in seinem ganz normalen Alltag, dass wir darüber neu froh werden, dass der Herr uns gerettet hat und wir durch ihn, nur durch ihn, zum ewigen Leben finden können, für Zeit und Ewigkeit gerettet sind, in der aufregenden Zukunft der Ewigkeit bei Gott. Klar, der Teufel wird sich immer darüber ärgern, dass wir darüber jubeln. Und er wird versuchen, uns daran zu hindern, es weiterzusagen, es den Menschen um uns herum zu sagen, ihr könnt zu Jesus kommen, wir sollten es trotzdem tun und in unserem Herzen ganz laut und mit unserem Mund hörbar machen, Halleluja, der Herr sei gelobt, er ist der, der uns rettet und er will auch dich, er will jeden von uns, auch von den Menschen um uns herum, zu sich in seine Ewigkeit hin einladen. Ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.